Hi, this is the master of the half trap, the first ever Rev Pro Grand Slam champion, Michael Oku, and you are listening to Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe hier im wunderbaren Catch Club. Das WrestleMania-Wochenende liegt hinter uns und wir beginnen damit peu à peu diese Shows abzuarbeiten. Normalerweise gibt es ja immer so große Overall-Ausgabe mit dem ganzen Wochenende. Die wird es auch geben. Aber es gibt so ein paar Sachen, über die man vereinzelt sprechen muss. Und über eins davon werden wir jetzt sprechen. Wir sind nämlich hier im Cast of Honor. Dementsprechend sprechen wir über Ring of Honor. Und dazu, wie könnte es anders sein, begrüße ich den ehrenvollsten Mann, den ich kenne, den guten Dieter.
Das geht runter wie Öl, mein Lieber.
Natürlich. Auch wenn es die Wahrheit ist, dann geht es auch einfach runter.
Wie geht's dir? Gut. Das Wochenende war anstrengend. In vielerlei Hinsicht. Und war aber sehr schön. Es hat sich gelohnt. Wrestling ist geil. Das werdet ihr die nächsten Ausgaben auch hören. Warum? Vor allem genau an diesem Wochenende.
Ich finde es sehr passend, dass wir mit einer Show anfangen, ohne die es dieses Wochenende gar nicht geben würde.
Ist richtig.
Denn es ist die Supercard of Honor. Das ist ja quasi die Show. Also Ring of Honor hat ja mit diesem Prinzip angefangen. Wir veranstalten in der Stadt, in der WrestleMania ist, veranstalten wir eine Show. Ich glaube, das müsste 2006 das erste Mal gewesen sein. 5 oder 6?
Ich kann parallel mal gucken.
Genau, haben sie sich gesagt, wir veranstalten am WrestleMania-Wochenende quasi diese Show. Und daraus ist ja dann viele, viele Jahre später eben dieses Wochenende raus entstanden.
Wo war denn WrestleMania 2006? Waren die in Chicago?
Ja, es war Chicago. Das war, wo Rey Mysterio den World Title gewonnen hat und Cena gegen Michaels.
Stimmt, ja, dann 22. Ja, dann war da die erste Supercard of Honor.
Geil.
Mit dem Main Event Bryan Danielson gegen Roderick Strong, was 56 Minuten ging.
Kennst du auch die ursprünglichen Pläne, die Idee, die Bryan Danielson dafür hatte?
100 Minuten?
Na, pass auf. Nein. Er wollte, und da haben die Ring of Honor Offiziellen gesagt, nee, machen wir mal lieber nicht. Und zwar wollte er ein Two out of Three Falls Match haben.
Ja.
In dem der erste Fall in einem Time Limit Draw von 60 Minuten endet, der zweite Fall in einem Time Limit Draw von 60 Minuten endet und der dritte Fall nach 59 Minuten endet.
Du, ganz ehrlich, ich hätte es gekauft.
Ja, also wenn es einen Mann auf diesem Planeten machen kann, dann ist es Bryan fucking Danielson.
Bei dieser Show gab es das legendäre Do-Fixer gegen Blood Generation Match.
Genau, das Match, was Generationen quasi geinfluenced hat.
Genau. Was man dieses Wochenende 18 Jahre danach aufspielen musste.
Natürlich musste man das.
Und also alle außer Ring of Honor tatsächlich.
Ja, es ist richtig. Und Ring of Honor, dadurch, dass ja jetzt halt Ring of Honor zu AEW gehört, ich glaube, ist die zweite Supercard dann jetzt unterm AEW-Banner?
Die dritte.
Die dritte sogar. AEW ist ja quasi, die haben ja immer gesagt, oder haben es halt nie gemacht, einfach generell, haben ja nie beim Mania-Wochenende Shows gehabt. Aber dadurch, dass halt Ring of Honor jetzt zu AEW gehört, ist es halt trotzdem irgendwie, als ob AEW Teil dieses Wochenendes ist. Und das finde ich sehr cool.
Ja, was man aber sagen muss, ist, eine Billy Starks kommt bei TJP raus, Efina ist dabei. Eine Masha Slamovic.
Ja, ist richtig.
Jordan Grace ist, beide sind nicht TNA, aber da kommt eine Jordan, nicht AEW, AEW Ring of Honor, aber ne, also eine Efina war da und eine Billy Starks war sehr präsent an dem Wochenende.
Das stimmt.
Also du hast ja einzelne Leute, die einfach präsent waren, ne? Also.
Ja. Das ist richtig. Außer John Moxley, der hat gesagt, ich flieg nach Japan zu Sakura Genesis.
Das ist auch so geil. Ja. Wir können ja. Ich glaube, ich fände das ganz spannend. Hm? bevor wir auf die diesjährige Supercard eingehen, ja, soll ich mal, ich lese dir mal zwei spezielle Supercards vor.
Ja.
Einmal die allererste aus dem Jahre 2006. Da hatten wir Adam Pearce, heute Raw General Manager.
Ja.
Und Samoa Joe, der derzeitige AEW World Champion. Sie trafen auf Hardcore Wrestler 1 und Hardcore Wrestler 2. Hardcore Wrestler 1 war Pille Primao. Und Hardcore Wrestler 2 war Red Titus.
Lol.
Dann hatten wir ein Four Corner Survival Match mit Ricky Reyes, Delirious, Flash Flanagan und Shane Hagedorn. Dann hatten wir die Embassy, Alex Shelley und Jimmy Rave, rest in peace.
Rest in peace.
Trafen auf Jimmy Yang und Claudio Castagnoli. Ace Steel besiegt Chad Kohler in einem First Blood Match. AJ Styles und Matt Sydal besiegen Austin Aries und Jack Evans. Das angesprochene Do-Fixer gegen Blood Generation Match. Six-Man Mayhem Match. MS Chief besiegt Allison Danger, Cheerleader Melissa, Daisy Hayes, Lacey und Rain. Homicide besiegt Mitch Franklin. Samoa Joe besiegt Jimmy Jacobs und Christopher Daniels. Und Bryan Danielson besiegt Roderick Strong nach 56 Minuten. Und dann haben wir die Supercard. Eine Sekunde, war es die? Genau, die war's. Dann sagst du mir, welches Jahr das war. Das spielt nämlich auf auch ein bisschen auf den Main Event der diesjährigen Supercard ein. Wir hatten ACH und Tadarius Thomas. Kenne ich gar nicht mehr, Tadarius Thomas.
Ah doch, das war dieser Typ, der hat dann irgendwann retired und hat MMA, glaube ich, gemacht. Der war so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so Muay Thai Kicks und sowas, so ein bisschen. Ich glaube, der hatte auch, ich glaube, der war im Team eine Zeit lang mit Caprice Coleman.
Jo. Die trafen, wie gesagt, er war in dem Fall erst mit ACH im Team. Und die trafen auf Cutie Marshall und Adi Evans.
Ja, geil.
Mike Bennett besiegt Shelton Benjamin. Michael Elgin besiegt in einem ROH World Title Number One Contendership Jay Lethal. Scum, wer erinnert sich noch an Scum?
Oh ja.
Cliff Compton, Jimmy Jacobs, Jimmy Rave, Red Titus und Rhino besiegen BJ Whitmer, K. Priest Coleman, Cedric Alexander, Mark Briscoe und Mike Mondo.
Oh, Mike Mondo, ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
Karl Anderson besiegt Roderick Strong. World Television Three-Way Elimination Match. Matt Taven in Begleitung von Scarlett Bordeaux.
Ja, stimmt, das war auch ein Ding.
Und Truth Martini.
Oh, Truth Martini fand ich immer geil, den mochte ich.
Oh, den mochte ich auch.
Truth Martini ist super.
Besiegte Adam Cole und Matt Hardy. Dann hatten wir ein ROH World Tag Team Title Match. Red Dragon, Bobby Fish und Kyle O'Reilly besiegen die American Wolves. Und der Main Event ist ROH World Title. Jay Briscoe besiegt Kevin Steen und wird neuer ROH World Champion.
Dementsprechend war das 2013.
So ist es.
Yes. Ja, ich glaube, auf den Main Event kommen wir nochmal dann kurz zu sprechen, wenn es auf den Main Event geht.
Genau. Das war auch, glaube ich, mit eine ersten Ring of Honor Shows, die ich gesehen habe.
Ja, muss also hinkommen.
Also vorher richtig, schon
die, ja, aber richtig so als regelmäßiger Watcher quasi.
Genau, also vorher schon mal so dieses ROH und HDNet und was es da alles gab, oder mal eine Show. aber als Final Battle 2010 4,5 Stunden ging, war ich so, nee, das ist nichts für den Dieter. Aber dann so 2012, 2013, also an die Show kann ich mich auch wirklich erinnern.
Ich erinnere mich auch sehr gut dran an den Titelgewinn von Jay Briscoe tatsächlich.
Weil ich weiß, da hatten wir schon Kontakt und haben auch geschrieben, wie geil das denn ist.
Ja. Definitiv. Da erinnere ich mich auch sehr, sehr gut dran. Das ist eine gute Erinnerung damals gewesen. Das stimmt auf jeden Fall. Da war ja auch Kevin Steen jemand, der auch auf einem absoluten Höhepunkt damals war.
Genau.
Aber ja, wollen wir mit der Show starten oder hättest du noch was?
Nee, ich hab nichts. Wir können gern starten.
Hast du die Zero Hour gesehen?
Nee, ich habe davon gelesen und du hast mir davon berichtet.
Ja, ich habe sie nämlich auch nicht gesehen. Man kann da kurz durchgehen. Es gab ein kleines Six-Man-Match. Die Premier Athletes, also Daivari, Josh Woods und Tony Nese, haben Adam Pearce, Red Titus und Tony Deppen besiegt. Black Taurus ist jetzt The Beast Mortis.
Mega geil.
Auch eine coole Neuheit. Also, das an dem Gimmick an für sich hat sich nicht so viel geändert. Aber die Maske ist jetzt halt logischerweise halt keine Stiermaske mehr, sondern sieht so ein bisschen, ja, ich sag mal, Monster-mäßig aus. Dann gab es Cole Carter und Griff Garrison in Begleitung von Maria Canellis gegen das Spanish Announce Project, Angelico und Serpentico. Und der Main Event der Pre-Show, den habe ich sogar gesehen. Das war Mariah May gegen Momo Kogo, das war nicht schlecht. Mhm. Und, ja. Also ich muss sagen, ich hatte dann, also durch Beast Mortis Black Christmas habe ich so ein bisschen durchgeskippt. Aber ich hatte dann nicht so die Lust, mir dann halt die Premier Athletes in einem Quasi-Squash irgendwie anzugucken.
Geht mir ähnlich.
Und Cole Carter und Griff Garrison, die brauche ich halt auch nicht. Und dann schon gar nicht, wenn die Gegner halt das Spanish Announce Project sind. Also.
Nee, also das ist. Deswegen habe ich halt. Ich habe gesagt, du, die Stunde kann ich mir halt auch ehrlich gesagt sparen. Da bin ich halt dann auch ehrlich.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Dann sparst du dir den Kram lieber. Mania-Wochenende wird eh schon viel. Dann sparst du dir halt die Stunde da halt bei den Matches. Und dann würde ich sagen, springen wir auch gerne in die Main-Show, in die reguläre Show. Da hat Bobby Cruz hat uns begrüßt. Und bevor es dann richtig losging, wurde uns Nigel McGuinness vorgestellt, der die Show mitkommentiert.
Yes.
Weil natürlich beim AOH-Event darf natürlich Nigel McGuinness nicht fehlen. Und auch ein cooles rundes Kommentatundo mit Caprice Coleman und mit Ian Riccoboni, der einfach großartig ist. Arme Kerl, hat ja Kevin Kelly aus der AEW geekelt. Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker, ey. Kevin Kelly hat sich selbst rausgeekelt mit schlechten Leistungen und dummen Meinungen.
Richtig.
Soll einfach nicht mehr wiederkommen, Idiot.
Leider ja. Aber ich würde sagen, bevor wir da in irgendein Rabbit Hole abtauchen, ging's los mit dem Opener.
Yes.
ROH World Television Title Match. Kai Fletcher, der Champion, verteidigt gegen Big Shotty Lee Johnson. Das neueste Mitglied vom House of Black.
Was?
Er ist doch mit Julia Hart verheiratet. Also das sollte keine Anspielung auf seine... war gerade ein bisschen ungünstig gewählt, egal. Lee Johnson von... Gehört er eigentlich zu irgendeinem Stable? Weil das Ding gibt's ja gar nicht mehr, die Nightmare Factory.
Der gehört zu keinem Stable, nicht, dass ich wusste...
Okay, gut, aber auf jeden Fall Big Shorty Lee Johnson gegen Kyle Fletcher. Wie fandest du das Match?
Ich fand das Match gut, guter Opener. Vielleicht ein bisschen zu lang, mit knapp 20 Minuten, ehrlich gesagt. Mhm. Da gab es aber ein Match, was viel schlimmer war. Ich muss sagen, das war eine Star-Making-Performance für Johnson.
Ja.
Der hat hier alles gegeben. Die haben sich nichts geschenkt, die beiden. Ein paar Nearfalls für beide. Johnson durfte gut was zeigen. Und ich hatte da Spaß mit. Also ich habe ein bisschen gebraucht. Wie gesagt, mir war es auch ein Müh zu lang tatsächlich. Aber ich fand's gut. Und er kriegt langsam auch so das Showing, was er verdient tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Also ich würde zustimmen, dass du sagst, ich habe so ein bisschen gebraucht, bis du drin war, so ein paar Momente. Vor allem, weil ich habe halt nichts von Big Shotty bei, oder von Lee Johnson bei Ring of Honor gesehen. Für mich ist das immer noch dieser, oder war das immer noch dieser Semi-Jobber da halt, den du halt bei AEW gesehen hast, der halt ja im Prinzip bei der Nightmare Factory halt nur Beiwerk war eigentlich.
Genau.
Und da hat er mich dann doch überrascht irgendwie, finden, muss ich sagen. Also da habe ich ihm definitiv Unrecht getan. Und fand ihn da eigentlich ganz ganz cool. Also wie du schon sagst, eigentlich auch so ein bisschen so eine Star-Making-Performance. Dabei würde ich mir jetzt wünschen, dass er einfach dann dauerhaft nur bei Ring of Honor bleibt. Dass man ihn da halt vielleicht ein bisschen aufbaut. Dann habe ich nichts gesagt, dann vielleicht, keine Ahnung, gegen Ende des Jahres oder nächstes Jahr oder sowas halt dann wirklich einen Television-Titel gewinnt. Gegen wen auch immer dann, ist dann egal.
Wird dann nicht Kyle Fletcher sein?
Wird dann vermutlich nicht Kyle Fletcher sein, aber dann gegen irgendwen anders, das ist ja dann im Endeffekt erstmal egal.
Gegen Dalton Castle.
Oh, bitte nicht, Dalton Castle, reden wir gleich drüber, da habe ich eine ganze Menge zu sagen. und ja, war ich definitiv beeindruckt, war ein guter Mix, hat irgendwie gut funktioniert. Ich fand das Outfit und das Aussehen von Kyle Fletcher alles irgendwie ein bisschen zu drüber.
Ich habe da einen tollen Kommentar zugelesen. Kyle Fletcher ist in die Umkleide von Will Ospreay gelaufen und ist stecken geblieben.
Trifft es sehr gut. Das ist so, also Kyle hat auch irgendwie, der wechselt von einem schlimmen Haarschnitt in den nächsten. Nur meine Meinung. Ne? Also,
was ich immer viel schlimmer finde, sind dann diese Bodypaints, die ja, so, aussehen, dass es ihm zu Hause nicht gut geht.
Ja, so ein bisschen halt, ja, genau so. Also er könnte auch mit dem Outfit bei PWA Emo Mania auftreten.
Ey, 100, ich wollte genau dasselbe gerade sagen, 100%.
Und ja, es ist okay, kann man halt machen. Also, aber ist ja okay, ist ja seine Entscheidung, ist ja dann auch. Klar. Es ist jetzt auch keine Katastrophe oder sowas halt, aber ist geschmacklich dann tatsächlich jetzt nicht so.
Nicht unser
Ding. Dass ich sage so, ja, nee, gut, ne? Aber ist ja auch okay, es gibt ja auch Wichtigeres im Leben. Aber overall war es ein cooles Match, eine gute Einstimmung. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich trotzdem getauscht mit dem Match danach als Opener. Einfach ja. So für die, ich sag mal, für die Stimmung ein bisschen. Aber fand ich zum Einstieg trotzdem nice. Kyle Fletcher dann mit dem Move gewonnen, mit dem er den Title schon gewonnen hat. Nämlich mit dem Brainbuster El Generico-Style. Nicht das letzte Mal, dass wir den Move an diesem Wochenende sehen sollten.
Oh ja.
Und ja, overall cooles Ding, hast du ja auch gesagt. Overall cooles Turnier. Cooles Match. Und ja, mal gespannt, wie es auch mit Kyle Fletcher weitergeht, der ja auch einer von diesen Ring of Honor Leuten ist, die halt auf zwei Hochzeiten tanzen, sprich Ring of Honor und AEW.
Genau.
Und aber ja, mal gucken, was da geht. Also langfristig sehe ich ihn dann eher bei AEW, weil er ja halt auch Mitglied der Don Callis Family ist und wahrscheinlich auch ein zentraler Teil dann davon sein wird, von dem Zerwürfnis von Ospreay aus der Gruppe. Mhm. Aber von daher mal gucken. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Oder möchtest du noch was zu diesem Match hinzufügen?
Nee, können wir gerne weiter. Wir haben hier einiges zu sprechen.
Korrekt. Six-Woman Tag Team Match, quasi ein Stardom-Offer-Match, weil seit Rossi Ogawa weg ist, hat sich die Beziehung ganz gut verändert. Und dass Stardom eh auch eine Show hatte an dem Wochenende, hat man einfach sich gesagt, okay, booken wir halt ein Stardom-Match.
Genau.
Und zwar die Vertreter von Queen's Quest, nämlich Azumi und Saya Kamitani, haben sich zusammengetan mit Tam Nakano gegen Mei Sera und die Empress Nexus Venus, also ENV-Vertreter World of Stardom Championesse Maika, zusammen mit der Frau, mit der sie zwei Drittel der Artist of Stardom Trios-Title trägt, Mina Shirakawa. Sie kam natürlich auch zusammen raus mit Mina Shirakawas Theme am Sack von Udo.
Und,
wie fandest du denn das Match?
Das Match war gut. Also ich muss sagen, das ging ja auch knapp 14:27. Azumi ist halt über allem erhaben.
Oh ja.
Naja, liebe ZuhörerInnen, die noch kein Stardom geguckt haben, Azumi ist 21 und catcht 9 Jahre. Ihr könnt rechnen. Da hoffe ich, dass Stardom irgendwann den nächsten Trigger pullt bei ihr.
Wäre gut.
Ja, nur das Match an sich war gut. Alle durften mal miteinander. Man hat dann auch immer schön erzählt. Man hat auch gut erklärt, wer was für eine Rolle hat.
Tatsächlich ja. Also da haben die Kommentatoren überraschend gute Arbeit gemacht. Ja, der hat echt gute Arbeit gemacht.
Und ich fand es auch so geil, wie dann Nigel in seiner geil britisch-süffisanten ist mir egal Art darauf geantwortet hat.
Ja.
So dieses, ja, der Wonder of Stardom Belt ist der World of Stardom Belt, the Red Belt ist so das Wichtigste und denkst so, Nigel, ja, Stardom. Mhm. Also.
Ja.
Erzähl du mal, weiß ich nicht. Und fand ich jetzt so gut. Und wie gesagt, also die Kommentatoren haben das gut drüber gebracht für Leute, die gar keine Ahnung haben. Ich fand das Match gut, vielleicht ein Müh zu lang tatsächlich. Muss aber auch sagen, es lag an der gesamten Show, fand ich ein bisschen.
Ja.
Und was ich merke ist, Ring of Honor, Supercard of Honor war für mich jahrelang, wirklich, haben wir gesagt, seit 2012, 2013, das war für mich immer ein Fest.
Ja.
Aber, ich rede nur für mich und ich denke auch für dich. ROH ist für mich so kalt wie nie zuvor, seitdem ich ROH gucke.
Ja. Ist richtig. Und
so letztes Jahr war schon so, aber da waren die Pay-Per-Views konstant so gut, dass das drüber hinweggetäuscht hat.
Ich glaube auch, overall war die Supercard letztes Jahr besser.
War sie auch, ja. Das Ding ist, ich glaube auch, diese Card letztes oder nächstes Wochenende, da hätte keiner was gesagt.
Ja.
Ich glaube, es liegt auch einfach dran, dass du dieses Jahr einfach mehr nebenbei hattest.
Ja.
Also die Cage-Match-Bewertung der Show letztes Jahr liegt bei einer 8,72. Mhm. Aber da hatten wir halt im Main-Event Claudio gegen Eddie.
Ja, okay, genau. Das
ist klar. Wir hatten Shibata gegen Willa Yuta. Wir hatten dieses Reach for the Sky Ladder Tag-Team-Match.
Stimmt.
Ne? Also da waren zwar auch Stinker bei Tanahashi gegen Garcia.
Ja.
Aber wir hatten halt auch gute Sachen. Also die Show war schon, ne, gar nicht schlecht. Aber da war zum Beispiel eine Supercard 2022 mit FDR gegen Briscoes 1.
Ja, klar.
Die steht halt über allem, also von den letzten Jahren.
Ja, ich denke, es hat halt auch was damit zu tun. Darüber haben wir auch schon tausendmal hier gesprochen, aber Ring of Honor fühlt sich halt auch einfach, also klar, du bist nicht so drin in den Pay-Per-Views, weil du halt die Wochenshows nicht guckst, weil du halt keinen Hype hast in den Wochenshows und weil halt die Wochenshows einfach zum größten Teil halt leider belanglos sind.
Wenn die Wochenshows so aufgebaut werden wie die Zero Hour, 2-3 Promo-Package, 4 Matches, eine Stunde,
ja,
dann würde ich das auch gucken. Aber in dem Fall, nee, ich brauche keine Ring of Honor Show gucken, die nach einer AEW-Show aufgezeichnet worden sind, wo die Leute schlafen und alle keinen Bock haben.
Ja, richtig. Richtig, genau. Und da muss Ring of Honor muss sich einfach da jetzt irgendwie so ein bisschen absetzen und sowas halt irgendwie so ein bisschen so eine. Sie haben halt einfach keine Identität. Keine wirkliche. Genau. Und das ist halt einfach super schade, weil du könntest da so viel raus und auch als so eine Art. Es muss ja jetzt kein richtiges NXT sein, aber ja, so in der Funktion könnte es halt das sein, was NXT für die WWE ist. Wenn man es vernünftig macht und vor allem, du musst halt so eine klare Trennung jetzt einfach haben.
Und ich glaube, dass wir diese klare Trennung, kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt bald kommt, weil, klar, du hast jetzt noch mit Kyle Fletcher und dem Kingdom, Undisputed Kingdom, hast du da entsprechend eine, wie heißt es? Eine entsprechende Vermischung.
Ja, genau.
Genau. Aber mit dem World Champion kommen wir später drauf. Fängst du ja schon mal an und ich glaube, dass das jetzt auch konsequent hoffentlich weitergeführt wird.
Ja.
Weil das musst du auch machen, ganz klar. Und ich glaube, wenn du da den Drive reinkriegst, dann bin ich auch guter Dinge, dass das auch besser wieder wird. Und wenn man auch zu den Anfängen geht und wieder alleine tapet, sagt, wir tapen 3-4 Shows
ja.
und an einem Wochenende und jede Show geht maximal 90 Minuten, besser 60, 70.
Ja.
Ich glaube, dann kriegst du wieder den Drive rein, ne?
Mhm. Ja,
das
ich
Wochenende
auch.
Hat gezeigt, was möglich ist.
Ja.
Hat aber auch gezeigt, was sie bitte unbedingt lassen müssen.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Finde ich sehr gut. Und ja, ich weiß nicht, wolltest du noch irgendwas zum Match sagen oder warst du damit durch quasi?
Ich war damit durch. Können wir okay. kurz aufs Aftermath noch eingehen?
Ja, ich auch noch ganz kurz.
Wie fandest du das Match denn?
Genau. Ich fand's auch nicht schlecht. Ich würde den Punkt teilen mit dir, dass das vielleicht ein bisschen zu lang war. Oder zumindest, es hat sich länger angefühlt, als es dann eigentlich war. Es war auch irgendwie so ein bisschen, overbooked ist jetzt das falsche Wort, das war zu überladen, irgendwie zu viele, nochmal ein krasser Double-Team-Move, nochmal raus. Also ich habe bestimmt 3-4 Sequenzen gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es vorbei und dann ging es immer noch weiter quasi.
Ja, ging mir, genau, das ging mir auch so. Und mein Problem war, das ist ein Showcase-Match. Und ein Showcase-Match sollte eigentlich so Greatest Hits sein.
Ja.
Und nicht das, nicht den Anspruch zu haben, vielleicht das Dark Horse der Showstealer sein zu wollen. Und das hatte ich am Ende das Gefühl.
Ja, ein bisschen schon. Overall würde ich trotzdem sagen, es war ein cooles Showing für die sechs Damen.
Du, das war natürlich eins der besseren Matches der Show, müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Genau, und du hast das Aftermath gerade schon angesprochen, dann erzähl uns doch mal, was da passiert ist.
Die alte Tony Storms Team ging an und Mariah May kam raus, hatte ein Face-Off mit Mina Shirakawa, was ja bei der Stardom-Show am Donnerstag aufgebaut wurde.
Genau.
Und dann wurde Mina Shirakawa umarmt. Sie waren ja quasi in einem Stable bei Club Venus.
Waren ja sogar Tag-Team-Champions zusammen, Gold Rose.
Genau. Und dann wurde Sekt getrunken, alle miteinander.
Genau. Außer May Sarah, die hat kaum was abgekriegt.
Genau, aber Maika war auch verwirrt über diese Gläser.
Mhm. Ja, stimmt.
Und es wurde Sekt getrunken, wunderbar.
Genau, und war dann einfach eine kleine Weiterführung quasi von dem, was bei Stardom passiert ist.
Genau.
Und dann ja auch ein bisschen
nächsten Match.
Genau, dann gibt's zum nächsten Match. Ring of Honor World Tag Team Title Match. Das Kingdom, Matt Taven oder das Undisputed Kingdom eher. Matt Taven und Mike Bennett verteidigen gegen die Infantry, Charlie Bravo und Captain Sean Dean. In einem Match. Die Infantry haben ja so einen kleinen Lauf, konnten ja im AEW World Tag Team Title Turnier, konnten sie ja das House of Black besiegen. Weißt du, warum sie das gemacht haben? Ich glaube, sie haben die nur gegen das House of Black gewinnen lassen, damit dieser ganze Quatsch jetzt endlich aufhört, dass sich die Leute vom House of Black nicht hinlegen würden.
Ne, es geht ja immer nicht ums House of Black als solches, es geht ja immer um Malakai Black.
Um Malakai Black, ja. Ja, stimmt auch wieder. Genau, haben sie da auf jeden Fall den Upset geschafft und bei der Ring of Honor TV-Ausgabe vor dieser Show, vor dem Pay-Per-View, gab es ein, wie heißt das bei Ring of Honor? Ein Proving Ground Match zwischen dem Kingdom und der Infantry. Also das Proving Ground Match ist ja, die Champions treten halt an gegen ein anderes Team oder wenn es halt nicht im Tag Team ist, dann halt Einzel. Und wenn es die Herausforderer, also in Anführungszeichen die Herausforderer schaffen, das Match zu gewinnen oder ein Draw erzielen, dann kriegen sie halt ein Titelmatch. Und hier muss ich sagen, hier haben sie es geil gemacht, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Eliminator oder Proving Ground Match gesehen, wo das Nicht-Champion-Team ein Draw oder gewonnen hat oder ein Draw geschafft hat und so ein Titelmatch gekriegt hat. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
Nee.
Und das haben sie hier cool gemacht, dass sie halt sagen, also man hat sowieso ein bisschen so einfach diese Hypewelle mitgenommen, die Infantry jetzt haben durch den durch den Sieg halt im Turnier. Klar, die sind da zwischenzeitlich natürlich wieder rausgeflogen, aber hatten so einen kleinen Hype, halt diesen kleinen Upset. Hat das jetzt so mitgenommen. Und da fand ich den Aufbau eigentlich ganz cool gemacht, so mit über dieses Proving Ground Ding. Match komplett. Selber hat mir aber leider nicht so viel gegeben, muss ich sagen.
Das fand ich auch einfach zu lang gezogen. Mhm. Es ging knapp 14 Minuten, muss man sagen, aber ich fand es einfach zu lang gezogen. Ich fand es auch tatsächlich, Sekunde, habe ich es aufgeschrieben? Nee. Ich fand es zu unstrukturiert.
Total. Also unstrukturiert trifft es tatsächlich sehr. Da war dann halt mit Match ein Piledriver auf die Rampe.
So ohne Not einfach. So richtig
genau, so, random. So ohne Not. Ich glaube, dann gab es ein paar Sequenzen später den Versuch nochmal eines auf die Rampe.
Dann gab es irgendwann einen Tablespot.
Genau, da gab es einen Table. Also es war dann irgendwie so ein bisschen zu drüber. Unstrukturiert trifft es sehr gut, was du sagst. Und ich finde, also ich finde die Infantry nicht schlecht, aber ich finde, du merkst, also die kommen mehr schon über diese Underdog, über diese, wenn die für so ein Upset gebucht worden sind, darüber kommen die richtig gut.
Ja, Problem ist, es war ja auch klar, was bei dem Match passiert.
Klar, natürlich.
Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Also, ich glaube, hättest du hier ein Multiman-Match gemacht, hättest dir ein ähnliches Showing, vielleicht ein besseres Showing gegeben, hättest die nicht in den Pin einbezogen. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch besser geworden. Oder die hätten ja irgendwie gepinnt, außer das Kingdom. Mhm. Hätte sie auch machen können. Aber dass sie nicht gewinnen, ist klar. Und
ja,
das Ding ist aber, was das Ganze auch so ein bisschen wieder entschärft, ist ja die Art und Weise des Finishs.
Yes. Da erläutere doch unsere Zuhörer gerne mal, was da passiert ist.
Da ist nämlich Folgendes passiert. Wir hatten ja besagten Tablespot und dann war der Ref abgelenkt. War das Bennett oder war es Taven, der draußen lag, der gesplashed wurde?
Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, es war Taven.
Genau. Und dann kam auf jeden Fall, weil der Ref abgelenkt war, kam Wardlow durchs Publikum in den Ring, hat dann Charlie Bravo, ich glaube Sean Dean, hat ihm dann halt eine dicke Lariat verpasst und ist halt abgejuxt und dann konnte das Kingdom halt so abstauben und gewinnen.
Ja, genau. Ja, da gab es ja dann auch nochmal nach der Show so ein kleines Backstage-Ding zwischen dem Kingdom und also zwischen dem Undisputed King, also mit Wardlow. Und da haben sie nochmal irgendwie so Matt Taven betont, ja, die haben ganz alleine gewonnen hier, fair und square, so quasi so ein bisschen nochmal so ein bisschen so dieses aufgespielt, so, ja, was ist da mit Wardlow und so halt. Das war ja, glaube ich, auch seine Return, der war ja jetzt, glaube ich, für ein paar Wochen raus, weil er verletzt war, glaube ich.
Ja.
Oder war der schon wieder bei Dynamite zu sehen, beim letzten
Wer
Mal?
Wer jetzt?
Wardlow.
Nee, Wardlow hatte ja das Titelmatch gehabt vor ein paar Wochen, hatte das ja verloren vor drei genau. Wochen. Und das war jetzt das erste Mal, dass man ihn wieder sah, weil
okay, genau.
Adam Cole ja auch sagte, ey, du hast mich enttäuscht, jetzt bitte ich drum, dass du alles dafür tust, die Titel beim Kingdom zu behalten.
Ah ja, genau. Ja, das ist gut. Apropos gut. Dann geht's weiter. Ich würde sagen, wir machen weiter. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Nee.
Ring of Honor führt einen neuen Titel ein. Und zwar den Ring of Honor Women's World Television Title. Also einen sekundären Women's Title. Das finde ich gut.
Finde ich auch gut. Es haben sich ja die Leute aufgeregt. Warum noch ein Titel? Ja, prinzipiell ja. Ring of Honor hat andere Probleme als noch ein Titel. Aber ich muss auch sagen, du hast das Talent, nutz es, mach es. Und ja, da kannst du auch sagen, mehr Titel, mehr Fläche. Also.
Ja, wenn wir einen Titel einen Titel für eine bestimmte Division am ehesten verkraften können, dann ist es ein zweiter Frauentitel.
Genau so. Vor allem bei einem Roster wie AEW-Ring of Honor.
Eben.
Und vor allem, man muss auch sagen, Ring of Honor Women's Division ist auch das Ding, was das Produkt eigentlich noch am Leben hält.
Absolut, absolut. Definitiv. Und von daher finde ich das auch vernünftig. Und da gab es jetzt über die letzten paar Wochen halt das Turnier eben. Ich glaube, der Titel wurde kurz nach dem letzten Pay-Per-View angekündigt.
Genau.
Und ja, jetzt startet eben das Finale an zwischen Queen Aminata und Billy Starks. Und ich muss sagen, bevor wir auf das Ende vielleicht eingehen, ich fand, das war ein richtig, richtig gutes Match. Also zu dem Zeitpunkt auch safe das beste Match der Show. Ich würde overall sagen, das war nicht schwer, ist richtig. Ich würde sagen, overall, entweder das zweit- oder das drittbeste Match der Show.
Ich bin auch so bei so auf einer Höhe, genau.
Ja, also, ja, vielleicht sogar eher drittbestes, aber immer noch im oberen Feld. Also definitiv Top 3.
Ja.
Und das war richtig gut. Billy Starks ist ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Queen Aminata, da haben wir über, ich glaube, bei den letzten beiden West Coast-Folgen schon drüber gesprochen. Die ist auch einfach richtig, richtig gut. Und ja, die haben uns ein schönes, geiles Ding hier geliefert. Was sagst du zum Match?
Ich muss zum Match sagen, richtig gut. Die, wie gesagt, beide haben ein unfassbares Talent. Billy Starks ist jetzt erst 19, klar, 5 Jahre aktiv, aber erst 19. Queen Aminata müsste, glaube ich, auch so Anfang 20 sein.
Ja, hier bei Cage versteht leider kein Alter, aber ich würde sie auch so schätzen, ja.
Ist 6 Jahre jetzt aktiv und wie gesagt, fand ich alles sehr gut, was sie gemacht hat. Also was die beiden gemacht haben tatsächlich. Und ja.
Was sagst du denn zum Finish?
Ganz ehrlich? Gold.
Richtig, ja.
Das war ein Engel, den ich erstmal nicht erwartet habe.
Ja.
Und den ich so gut gemacht fand, weil du nicht dachtest, dass es ein Engel ist.
Richtig. Willst du kurz erzählen, was genau passiert ist?
Ja, und zwar, es gab, das Match lief. Und Billy Starks ist quasi zur Swanton Bob angetreten. Und man hat halt gesehen, dass die quasi auf ihrem Nacken gelandet ist. Hat sich weggerollt und hat halt direkt quasi das X gezeigt. Aminata war fassungslos, hatte Schuldgefühle. Der Ref hat direkt Doc Samson gerufen. Es wurde direkt zu den Kommentatoren geschaltet. Und das ist der Punkt. Das war nicht nach einer Sekunde aufgelöst, sondern du hast direkt zu den Kommentatoren geschaltet. Ihr wird eine Halskrause angelegt, Aminata hält die Seile auf, sie wird rausgetragen und an den Seilen packt sie Aminata, gibt ihr einen German Suplex, verpasst, ihr bleibt im Sleeper-Hold und das Match ist vorbei.
Ich fand's auch, also ich muss sagen, ich hab's total gefressen einfach.
Ich
hab auch gedacht so, und ich liebe das, ich hab das schon mal, letztes Mal schon mal irgendwann gesagt, ich liebe es einfach, weil Wrestling ist ein Sport, in dem wir alle denken, wir wissen es besser und wir alle denken zu jeder Zeit, wir wissen, was passiert. Und wenn es dann nicht so kommt, wie wir glauben, dann sind wir entweder sauer oder wir sind geil. Und ich liebe das einfach total geworkt zu werden. Und an dieser Stelle sind wir einfach super geworkt worden, weil es einfach, ich hab's von Sekunde einfach gesagt, so, okay, scheiße. Weil ich hab tatsächlich auch, an dem Tag, das war ja der Samstag, hab ich erst die Supercard und dann den Spring Break geguckt.
Mhm.
Und hab halt komplett, also Handy, bin so komplett nicht auf Social Media gegangen, um halt mich nicht zu spoilern. Also zumindest dann halt für Ring of Honor halt, nicht bei Spring Break ist dann ja jetzt nicht so viel Relevantes passiert, wo man sich halt spoilern könnte, außer dann da der Main Event vielleicht, aber egal. Und wusste halt so gar nichts davon und hab deswegen dem auch entsprechend nicht, also wenn ich jetzt auf Social Media gescrollt hätte und hätte da jetzt nichts gesehen von Billy Starks verletzt, dann wäre einem vielleicht schon so ein Licht aufgegangen, ne? Aber da ich da halt nichts hingehend halt mitgekriegt habe, hätte ich jetzt legit glauben können, dass sie sich hier halt verletzt hätte. Und wie du schon sagst, man hat dann halt weggekattet zu den Kommentatoren, dass man das halt nicht sieht, was ja immer so ein bisschen darauf schließt, dass es ja vielleicht echt ist, weil wenn das so ein Engel ist, dann ist das normalerweise so, bam, dann hält die Kamera noch extra drauf, so halt.
Genau so.
So gefühlt, und das hat man so gut gemacht, ich habe wirklich gedacht, boah, scheiße, okay, als sie dann hochkam und als es dann so Richtung Seil ging, war für mich so klar, dann zu klicken, man hat gedacht, okay, wahrscheinlich ist es jetzt doch ein Work und irgendwie greift sie jetzt an oder sowas oder rollt sie ein oder sowas halt. Aber man hat es einfach so gut, man hat es geworkt einfach, ja, und das war einfach gut gemacht. Und dann auch das Finish, zack, der Choke und war vorbei und Billy Starks gewinnt den Titel. Mein Predict war ja eigentlich, sie verliert quasi und holt sich dann von Athena den Titel, aber so hast du es einfach unfassbar gut gemacht und da bin ich froh, dass sie es so gemacht haben, weil das einfach cool gemacht war.
Was das angeht, habe ich einen anderen Predict.
Ja.
Entweder sie verliert jetzt bald den Titel oder legt ihn relativ schnell nieder, um dann nochmal gegen Athena zu gehen.
Ja. Macht am ehesten Sinn. Mal gucken, vielleicht turnt sie jetzt auch irgendwie so ein bisschen komplett heel, weil Backstage gab es dann auch so ein Skit mit ihrer Ma, also mit ihrer legit Ma, die halt so meint, ja, warum hast du das gemacht und sowas, bin ein bisschen enttäuscht und sowas halt. Und ist dann so traurig abgegangen und dann hat es viele gesagt, ja, du hast das gut gemacht, du hast schön gelernt, ich bin jetzt deine neue Ma, so halt, ne, also ja, war schon cool gemacht halt und ja, bin mal gespannt, wie es da jetzt so weitergeht mit Billy Starks als Women's TV Champion. Finde ich gut.
Ja, du, finde ich super und ganz ehrlich, so baust du junge Talente richtig auf. Und ich finde, das ist AEW am Beispiel Billy Starks und am Beispiel Nick Rain.
Ja.
Perfekt zeigen, wie du es machst. Du packst beide bei anerfahrene Seiten. Den einen natürlich liegt auch, in dem Fall muss man auch sagen, ne, dass er halt auch ein Typ ist, weil es ja einfach mehr Möglichkeiten gibt.
Ja, klar.
Dem packst du beim einfach an die Seiten des besten Heels. Einer der besten Heels der Promotion. Ja. Als Protégé und die andere packst du quasi bei der besten Women's Champion aller Zeiten von Ring of Honor an die Seite. Und gehst in eine ähnliche Richtung, aber auf einer anderen Ebene. Und führst die langsam dem Produkt ein, dem breiten Publikum,
ja,
und etablierst die Stück für Stück, so wie es Ring of Honor eigentlich mit vielen Leuten machen sollte.
Ja, richtig. Also, wenn die dann irgendwann bei AEW auftreten, dann bam, halt, Big Pop.
Genau, also Billy Starks ist quasi der Hybridversuch oder der Feldversuch, wie du eigentlich damit umgehen solltest, ROH zu nutzen.
Yes.
Du nimmst dein Talent und machst die quasi TV-ready.
Genau.
Vor allem in dem Fall das sehr junge Talent.
Genau, richtig. Ja, stimme absolut zu.
Nun, das finde ich gut und ich bin gespannt, was kommt und ich glaube auch, dass wir sie dann... Ich kann mir auch gut, es passt bei einem Nick Rain nicht ganz, weil der ist ja genauso alt, also sogar noch ein bisschen jünger. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man vielleicht noch bei ihr ein bisschen wartet und sie dann halt entsprechend bringt.
Es ist ja auch nicht so, als hätte man keine Zeit mehr. Die ist halt fucking 19 halt, ne? Also.
Eben.
Also, ne? Also, das ist ja jetzt nicht so, als ob einem da die Zeit wegläuft, ne?
Und ich glaube, die ist sogar noch nebenbei am College. Das heißt.
Ich glaube, die ist. Die hatte letztes. Ja, das war Highschool, glaube ich, aber wo sie einen Abschluss hatte.
Highschool war das.
Ja, stimmt. Ja, dann ist sie nebenbei noch am College, stimmt.
Ne? Und ich find's eh so geil, ihre Insta-Stories, wenn sie postet, ey, ich habe wieder 3 Tage im Auto geschlafen. Und das musst du dir jetzt vorstellen. Die ist 19, klar, hat jetzt mit ihrem Vater getourt.
Ja.
Oder Stiefvater, was es genau ist. Mit ihrem
Dad. Ist, Stiefvater, glaube ich. Ja, genau, ja. Dad.
Mit ihrem Dad. Und dann schreibt sie so, ey, letzte Tage im Auto geschlafen, noch ein bisschen gelernt und wrestle hier, wrestle da und Auto gefahren. Und Digga, die ist 19, die lebt den Scheiß. Und
ja, richtig.
So, da können sich halt einfach ein paar Leute abschneiden.
Definitiv.
Eine Scheibe. Und sie hat vermutlich richtige Rückenschmerzen.
Ja. Ja. Probably, ja.
Ja. Und, ne, also, da muss ich wirklich sagen, ey, Chapeau.
Ja, definitiv, also. Chapeau. Krasse Work-Ethic einfach mit fucking 19, Alter, ja.
Und, genau, also da muss ich sagen, yo, und ich sag's, wie es ist. Da wird noch einiges kommen.
Oh ja, definitiv.
Wenn sie verletzungsfrei bleibt oder nicht irgendwie stagniert oder keinen Bock mehr hat, dann wird da noch einiges kommen und wir werden die nächsten 5 bis 10 Jahre einen großen Spaß mit dieser Frau haben.
Absolut. Sky is the fucking limit.
Ja. Sie schon mal in 5 Jahren All-In-Main-Event.
Ja, genau.
Oder ein Main-Event von NXT. Lol.
Bitte nicht.
Naja, da rede ich morgen drüber.
Ja, viel Spaß. Ich muss sagen, ich habe sehr gelacht.
Dann können wir aber, glaube ich, zum nächsten Match auf jeden Fall kommen.
Oh, müssen wir? Nein. So. Ja, es gab einen Auftritt. Ja, Entschuldigung, sag.
Sag du, Entschuldigung.
Ich wollte zum nächsten Match übergehen dann.
Ja, genau.
Und zwar kam ungekündigt, überraschend, kamen die Ring of Honor World Six-Man Tag Team Champions raus, der Bullet Club Gold, also Jay White und die Ass Boys. Und Jay White so ein bisschen halt sich über Max Caster mit die Acclaim lustig gemacht mit dem Yo, listen, ne, dieses ganze Dings da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Meinst, ja, wir sind hier die Ring of Honor World Six-Man Tag Team Champions, die größten Six-Man Champions überhaupt, sind auch hier am Start, machen eine Open Challenge. Ja, soweit, so gut. Kamen halt zuerst Lance Archer und Alex Zane raus. Das Team Monster Sauce. Und, hat Lance Archer gesagt, so, yo, wir nehmen eure Herausforderung an. Ah ja, brauchen wir noch einen dritten Mann. Ja, kam Kasenina Reh und Minoru Suzuki kam als dritter Mann raus. Also auch eine kleine Suzuki-Gun-Reunion.
Und, da hab ich mich legit gefreut.
Da hab ich mich auch kurz gefreut. War so, ja, ist cool.
Suzuki, und dann habe ich gemerkt, was für ein Match kommt.
Genau. Also ja, am Ende noch cool. Suzuki ist an dem Wochenende halt eh da, also macht Sinn, den einzubringen. Warum nicht? Ist ja auch ehemaliger Ring of Honor Television Champion, haben sie am Kommentar auch gesagt. Genau, das ist, wofür Minoru Suzuki bekannt ist, ehemaliger Ring of Honor Television Champion. Aber gut, wenn wir bei Ring of Honor sind, ist das natürlich was Relevantes. Und dann gab es dieses Match. Was? Ja. Im Prinzip war es eigentlich vollkommen egal, oder?
Sehen vergessen, es ging viel zu lang. Also, ne, es, ja, ich muss diese Zeiten erwähnen, weil diese 15 Minuten, dieses Match hättest du auch in 7 bis 10 Minuten runterrocken können. Und ja, hättest alles, was drin war, hättest du auch gesehen. Es hatte ein, zwei gute Momente, aber du, das Ding ist, ich will jetzt keine Wortklauberei betreiben, aber bei einer Show, die Supercard of Honor heißt, möchte ich nicht 15 Minuten die Ass Boys und Monster Source sehen. Also.
Ja, und das Match hat auch überhaupt kein. Also erstmal, die Karte ist sowieso schon voll, du hättest es auch einfach streichen können.
Es hat keine Relevanz und das Aftermath zu machen, meines Erachtens, hättest du auch quasi einfach so Acclaimed in dieses Match werfen können, sagen können, hier, wir legen noch unsere AWTOS-Title auf ein Spiel, wir fusionieren jetzt die Titel, wir vereinigen sie jetzt zu den AWTOS-Titeln und fertig, Undisputed-Trios-Titeln und alles wäre gut.
Ja, oder? Also, man hätte auch theoretisch das Match skippen können und hätte einfach nur die Promo von denen gehabt, vom Bullet Club Gold, und es käme direkt die Acclaimed raus für den Brawl. Hättest du machen können. Oder Ob das Match jetzt wäre gegen Suzuki und Monsters Horse oder gegen drei Ring of Honor Jobber, wäre im Endeffekt scheißegal gewesen, weil über das Match redet keiner. Es redet jemand alle über das, was vor dem Match war, und es redet jemand über alles, was nach dem Match war. Aber
ja, dann
das Match selber war vollkommen egal.
Auch keine 15 Minuten.
Genau, dann hättest du halt einen 5 Minuten Semi-Squash daraus gemacht und es wäre das gleiche bei rumgekommen.
Ja, das war halt wirklich, also ein Match danach kriegen wir ja das Problem in voller Breite. Und das war so mit der, also das und das Match danach war quasi so der Tiefpunkt der Show, wo ich auch so war, ey Leute, ganz ehrlich.
Ja.
Und ist korrekt. Wie gesagt, nach dem Match, ne, S-Boys haben gewonnen. Jay White hat den Pin geholt gegen Alex Zane. Natürlich gegen Alex Zane.
Ja, das
und ist klar. Ist klar, ne, dann gab's einen Pin. Wie gesagt, dann gab's nochmal hier ganz ab. Dann kam die Acclaims Team, die haben sich von hinten rangeschlichen. Gab den Beatdown. Bullet Club Gold hatte natürlich die Oberhand. Ja, und dann war das Segment auch wieder vorbei. Also, du hättest dieses Match gar nicht gebraucht.
Nö, ist richtig.
Stimme ich absolut. Ja, und was wir nicht auch nicht gebraucht hätten.
Ja, nächste Match. Die folgende Bezeichnung setze ich in ganz, ganz große Anführungszeichen. Fight Without Honor. Dalton Castle gegen Johnny TV. Holy fucking shit, war das scheiße.
Nicht shit, crap.
Ja, fangen wir von ganz vorne an. Diese Story. Diese Story, die darauf basiert, dass quasi, die hat sich ja schon ein bisschen beim letzten Pay-Per-View angebahnt, wo es ja das Four-Way-Match gab um den TV-Title, wo ja Dalton Castle quasi aus dem Match eliminiert worden ist durch den Angriff von Johnny TV.
Und dann sein Mojo verloren hat.
Hat sein Mojo verloren. Dann hat Johnny TV noch die Boys quasi, die das, wie sagt man das, das Recht an den Boys oder das Sorgerecht an den Boys gewonnen. Und das ist eine Fehde an und für sich. Die ist ja an und für sich nicht verkehrt, aber die schreit halt sowas von nach Undercard. Und nichts daran schreit, okay, wir müssen daraus jetzt ein Fight Without Honor machen. Weil ein Fight Without Honor war früher immer das Ding, das war die krasseste Stipulation, die haben, weil es ist ja Ring of Honor, es ist ja Ring of Honor und das ist der Fight Without Honor. Also quasi, wenn die Leute sich so sehr hassen, da gibt es keine Ehre mehr. Die wollen sich nicht mehr vor und nach dem Match die Hand schütteln. Die können sich so sehr nicht leiden, da gibt es keinen Respekt mehr zwischen denen. Und weil es keine andere Stipulation, weil es nichts mehr anderes gibt vom Härtegrad, keine Stipulation, die dem mehr gerecht wird, gibt es ein Fight Without Honor. Ja, und nicht wegen sowas. Da kommt doch hinzu, dass die Boys, die ein essentieller Bestandteil dieser Story sind, kurz vorher entlassen worden sind. Das heißt,
aufgrund von Kommunikationsproblemen, wie es scheint.
Wie es scheint, ja. Und das heißt aber ein essentieller, also die Gründe sind ja jetzt erstmal außen vor gelassen, warum. Aber also wenn die so sind, wie man es jetzt hört, dann blöd gelaufen, dann kann man, vielleicht kann man sich ja nochmal an einen Tisch setzen und sich irgendwie das klären, würde ich mir für sie wünschen. Ja. Aber du hast einen essentiellen Teil dieser Storyline halt gerade rausgenommen, durch den diese Story einfach gar keinen Sinn mehr macht.
Ja, vor allem, was ich jetzt sagen muss, ist, dass du plötzlich anfängst mit, ja, wir haben sie auf der Fähre verloren, die sind verschütt gegangen. Das finde ich ja noch ein bisschen witzig. Für eine Minute, aber was ich nicht witzig fand, war dieses Match.
Nee, also es fängt ja dann auch damit an, dass Dalton Castle seinen Einzug macht und dann quasi eine neue Schar von Boys hat, so, keine Ahnung, so 5-6 Stück oder so. Und der Blick von Taya an der Sekunde hat einfach Bände gesprochen, weil die einfach so geschaut hat, wie wir alle geschaut haben.
Ja.
So richtig disgusted einfach. Und dann, ja, du wolltest auf das Match eingehen, erzähl bitte.
Also, was mich bei dem Match so gestört hat, war, Es war viel zu lang, es war viel zu langweilig und ich liebe Dalton Castle, aber dieser Mann sollte alle seine Tape-Vorräte an Hiroshi Tanahashi abtreten,
ja,
und sich 2 Jahre in eine Eistonne legen, Reha machen, sich operieren lassen, wenn das noch nicht passiert ist, und sich gesund machen.
Ja, der ist halt einfach Fakt, ne? Also.
Und dann überlegen, ob er nochmal wrestlen sollte. Gut, der ist schon 38 und wrestelt schon 16 Jahre. Ashley Remington.
Ja, und, aber der ist halt Fakt. Der ist im Prinzip am Arsch seit seinem World Title Run.
Und dieser World Title Run, der Gewinn war super, der Run war cool, aber dann war der einfach im Arsch.
Ja, und von der Run war 2018, ne? Also, ja,
und von diesem im Arsch sein hat er sich nicht erholt.
Ja, leider nicht. Und ja, das Match war, also das, erstens war das halt einem Fight Without Honor meiner Meinung nach absolut überhaupt nicht würdig.
Nee.
Ja, es waren ein paar Sachen, so ein bisschen Candlesticks, so ein bisschen gab's dann. Da gab's diesen dummen Spot, wo Jolly TV draußen war, dann Don Cass quasi die Boys reingerufen hat und die alle nacheinander einen Dive gemacht haben, wo Jolly TV dann irgendwann nach dem dritten oder sowas nicht mehr Bock hatte, richtig zu bumpen.
Das war aber schon mehr Comedy-Spot als Fight of Read
genau.
Fight Without Honor. Also ja, wenn ich dann, Fight of Read boah, dieses Wort. Wenn ich an einen ehrenlosen Kampf denke, ja, denke ich, wie Adam Page Jay Briscoe erwürgt hat mit seinem Seil.
Ja, sowas halt.
Ne, oder, ja, was ist, ne, hier, Jay Lethal gegen Silas Young und diese Sachen.
Ja, Jimmy Rave und sowas alles.
Genau. Und vor allem, was mich dann so störte, Entschuldigung.
Ja, red weiter.
Ja, ROH gibt's seit 22 Jahren und, dieses Match gab's in dieser Geschichte in 22 Jahren nur x-mal. Und dann denke ich mir, ja, aber warum dann dieses Mal?
Ja, das ist einfach, also man setzt den Fight Without Honor einfach ein für, das Match hätte auch einfach No DQ sein können oder No Holds Barred oder Street Fight, dann wäre es vielleicht in Ordnung gewesen.
Überleg mal, wir hatten bei Dingsy, wie heißt es, beim letzten Pay-Per-View hattest du mit Tony Nese und Ethan Page diesen I-Quit-Match. Wo ihr gesagt habt, ja, war nicht so, und ich sagte, ja, war okay, aber sowas hättest du ja auch machen können. Aber da hast du wenigstens nicht dieses Fight Without Honor versaut, ne?
Ja, richtig.
Ich bin jetzt nämlich im Pro-Wrestling-Fandom.
Ja, da bin ich auch gerade. Hab die Liste mit den Fight Without Honors, ne?
Ja, wurde auch schon länger nicht mehr weitergeleitet.
Ja.
Weil hört halt bei Final Battle 2010 auf.
Ja.
Da waren wir aber schon bei 16 Stück. Und, wenn ich lese, was wir da hatten, bis 2010, wir hatten, an was ich mich erinnern kann, natürlich, Danielson gegen Morishima, Delirious gegen Jacobs, Kingston gegen Hero und vor allem Generico gegen Kevin Steen.
Oh ja.
Das waren Fight Without Honors.
Ja, richtig.
Oder auch von mir genannt Briscoe gegen Page oder Liefel gegen Young. Das waren Fight Without Honors. Und nicht, bei weitem nicht das, was wir da gesehen haben. Das war unerträglich, das war lang, das war schlecht.
Ja. Und dann kommen sie am Ende noch mit diesem super dummen Spot, wo dann hier Paul Walter Hauser, oder wie heißt er?
Paul Walter Hauser, der am Donnerstag, am Freitag noch ein Match gegen Sammy Callihan bei House of Glory X Revolver hatte, ein Street Fighter Main Event.
Genau, kam dann hier als Boy verkleidet und wo die Kommentatoren nicht mal nicht mal so getan hätten, als wüssten sie nicht mal, wer das ist, sondern ganz klar kommuniziert haben, wie das, wer das ist, der dann noch da zwei, drei Spots machen kann, sein Shirt auszieht und dann einfach das Gimmick-Shirt hat, wo sein Match mit Cardona beworben wurde, was ja auch bei Revolver war.
Genau.
Also, nee, das war eine Katastrophe, ey, also sorry. Von vornherein halt.
Ja.
Ich will auch gar nicht weiter drüber reden, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich auch nicht. Also können wir es auch sein lassen und sagen, ciao, Kakao.
Ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Co-Main Event. ROH Women's World Title Match. Die Championess Athena. Im wunderschönen Cosplay mal wieder.
Oh ja, diesmal von Baldur's Gate 3.
Genau, Karlach aus Baldur's Gate 3. Traf auf die Garou Shida, die Rekord-AEW Women's Championess. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Das war echt gut. Fina, die halt das Bein bearbeitet von Shida, ne, damit sie halt nicht den, wie heißt der, Katana, glaube ich, ne?
Katana, ja.
Einsetzen kann. Shida, die halt dagegen so auch mehr versucht, den Knee Strike halt anzusetzen. Schönes, hart geführtes Match. Das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich richtig stark. Wie siehst du das denn?
Ich fand es richtig gut. Ich fand es sehr körperlich. Das hat großen Spaß gemacht. Shida mit neuem Look übrigens.
Yes.
Shida auch ein bisschen mehr heelig als Athena, fand ich.
Ja, schon.
Athena steht irgendwie bei Ring of Honor über den Dingen.
Ja.
Man hatte mir es auch glaubwürdig versichert, dass Shida auch die Möglichkeit hat, den Titel zu gewinnen, wäre auch schlecht, wenn nicht bei einer ehemaligen AEW World Women's Championess.
Richtig.
Und das war cool, das hat Spaß gemacht. Das war schön körperlich geführt, es war schön offensiv. Die hatten beide keine Handbremse.
Ja.
Aber was ich mich frage, ist, wie geht's weiter?
Das ist halt die Frage. Also, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin Athena überdrüssig und ich will unbedingt, dass sie den Titel verliert. Nein. Also, ich bin zwar immer noch der Meinung, sie hätte den Titel an Billy Starks verlieren sollen.
Herr, der Meinung bin ich auch, ganz
aber
klar.
Aber es ist jetzt nicht so, obwohl sie schon so lange kämpft, dass sie sagen, so, oh, der Run ist jetzt irgendwie ausgelutscht, sie sollte jetzt verlieren. Also, ich finde schon, man sollte ihn jetzt so langsam ausklinken lassen. Aber,
gegen wen?
Gegen wen ist halt die Frage. Also im Prinzip, so wie man es aufbaut, kann es ja eigentlich nur Billy Starks irgendwie wieder sein. Also es gibt auch legit sonst jemanden, der mir halt einfällt. Außer du holst jetzt wieder jemanden von ehemals AEW halt wieder. Kommt am Ende Britt Baker und gewinnt den Titel.
Ey, du, ganz ehrlich, würde mich nicht mal überraschen. Wobei, wenn du den Namen erwähnst, glaub nicht, dass wir die nochmal sehen.
Schwierig, ja.
Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber kannst du dir gerne mal für in 4 Wochen aufschreiben, wenn wir in 3 Wochen, wenn wir über Dynasty sprechen.
Stimmt.
Aber ich glaube nicht, dass wir die nochmal sehen.
Würde ich nicht ausschließen, stimmt, ja.
Ne? Oh, Dynasty ist auch schon nächste Woche Sonntag, super. Hm?
Nee, 2 Wochen, oder?
Nee, nächste Woche Sonntag. Am 21.
Stimmt, am 21. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, verrückt. Ich weiß es zu dem. Also, Billy Starks ist so die Einzige, die mir halt einfällt.
Wir reden hier nämlich ja schon von 485 Tagen.
Ja. Also, ich wüsste jetzt sonst jemanden, den man halt legit sagt, okay, könnte man machen halt. Ich wüsste, also, es gibt im. Du hast halt jetzt den Women's TV-Title, dadurch kannst du halt Leute natürlich aufbauen oder halt dadurch Champions halt machen, die dann irgendwann elevated sind, dass sie halt um Women's Ziel, aber also um Women's Ziel antreten können. Aber aktuell hast du eigentlich sonst niemanden großen, der halt. Also der halt jetzt irgendwie da challengen könnte. Oder nicht challengen könnte, aber der halt den Titel gewinnen könnte.
Da hast du gerade leider niemanden.
Deswegen mal gucken. Wie fändest du es denn, wenn wir jetzt Shida jetzt dann auch öfter abseits jetzt nach dem Titelmatch nochmal bei Ring of Honor sehen würden, also öfter bei Ring of Honor sehen würden?
Ganz ehrlich, Fände ich richtig, weil du hast im AEW-Hauptprogramm gar keinen Platz für sie.
Du hast keinen Platz für sie? Im Prinzip hat sie ja bei AEW sowieso alles erreicht. Sie war dreimal Champion, ist auch die längst amtierende Championess.
Deswegen hätte ich es auch gar nicht verkehrt gefunden, wenn sie auch quasi den Schlussstrich gesetzt hätte.
Also das wäre auf jeden Fall jemand, wo du sagst,
das ist legit.
Der legit halt auch diesen Rekord dann halt von Athena brechen kann, auf jeden Fall.
Genau, und wie gesagt, also ich finde es irgendwo gut, aber auch irgendwo schade, also dass sie es nicht gewonnen hat. Aber ich hoffe, dass sie tatsächlich einfach jetzt länger bei Ring of Honor bleibt, weil, da sehe ich sie, sie passt dahin, sie kann noch ein paar junge Talente overbringen, gib mir Queen Aminata gegen Shida.
Oh ja, stimmt.
Und nochmal Billy gegen Shida. Und also, ich hoffe, dass eine Shida jetzt langfristig bei ROH mehr zu sehen sein wird, weil bei AEW hast du gerade keinen Platz für sie.
Finde ich also, auch gut. Überleg mal, auch einfach so ein bisschen so als das zweite Aushängeschild einfach oder der zweite große Topstar dann in der Division.
Genau, weil du das Problem ist, du hast eher jüngere Personen jetzt bei Ring of Honor mit einer Aminata, mit einer Billy und neben einer Athena jetzt noch eine Shida zu haben, das wäre richtig gut und das fände ich auf jeden Fall wichtig und weil wenn du dir jetzt mal AEW gerade anguckst, welche Damen sind gerade zentral, prominent? Eine Julia Hart mit Anhang Sky Blue, eine Willow, eine Statlander, eine Mercedes Money, eine Toni Storm, eine Mariah May, eine Diana Perrazzo, gerade nicht, aber ja, Thunder Rosa ist wieder da. Wo willst du da eine Serena Deeb, Yuka Sakazaki? Wo willst du da eine Hikaru Shida unterbringen?
Eben. Und dann ist sie doch bei Ring of Honor ganz gut aufgehoben.
Bring doch eine Rio direkt mit. Fantastisch.
Von mir aus bring auch eine Yuka Sakazaki zu Ring of Honor.
Ja, oder so.
Und, dann hast du ja auch schon. Also so eine Yuka. Yuka Sakazaki oder Rio, die kannst du ja auch perfekt in die in das TV-Title-Picture packen.
Eine Rio doch besser als eine Yuka?
Genau. Und also hast du für beide Divisions dann ja sogar was. Und fände ich gut. Und ich muss auch noch Shida nochmal loben. Die hatte auch in der Fehde jetzt mit der Fina wieder viele gute Segmente und Skits und Promos und sowas, alle auf Englisch, ja? Da hat die sich auch nochmal gut echt entwickelt, finde ich. Oder verbessert, sagen wir es so. Und was ich auch lustig fand, dass sie es ein bisschen aufgespielt haben, dass es das Match ja schon mal gab vor 10 Jahren bei Shimmer.
Stimmt.
Wo ihr dann Effie noch gesagt hat, so, ja, sie hat mich damals besiegt und Billy Starks auch so meinte so, ja, wie, die hat dich besiegt. Ja. Auch sehr, sehr lustig.
Da war Billy noch klein.
Ja.
Wobei vor 10 Jahren, das war dann 3 Jahre vor Billys, 4 Jahre vor Billys Debüt.
Ja, stimmt. Das stimmt. Aber halten wir fest, war auf jeden Fall ein gutes Match. Guter Co-Main-Event. Und dann würde ich sagen, jumpen wir jetzt auch direkt straight Richtung Main Event. Außer du möchtest gerne noch was loswerden.
Nee, können gern zum Main Event.
Gut, Main Event. Es war auf den Tag genau, auf diesen Tag jetzt genau, wo die Show stattfindet, vor 11 Jahren, wir haben es eben schon angesprochen, in den Jay Briscoe Kevin Steen besiegt hat und den Ring of Honor World Title gewonnen hat. Und jetzt, 11 Jahre später, war sein Bruder Mark dran, der den Titel, der um den Titel angetreten ist, gegen den ehemaligen Continental Crown Halter, den Ring of Honor World Champion Eddie Kingston. Was sagst du zum Match?
Es war immer emotional. Es war emotional. Es war brutal stellenweise. Und das Match kam übers Herz. Also Es kam das, was ein Eddie Kingston eh macht, was ein Mark Briscoe seit letztem Jahr auszeichnet. Mark Briscoe war jetzt quasi in seinem Rookie-Singles-Jahr.
Genau.
Kann man ja so sagen. Und die Triple Crown zerbricht. Jetzt ist er quasi schon zwei Titel los.
Genau. Also es gibt keine Triple Crown ja de facto mehr.
Genau, ist auch gut so. Du, das hat man einfach für Eddie Kingston gemacht, damit er sich freut.
Ja.
Tony Khan hat ihm so nochmal ein bisschen die Seele gestreichelt.
Ja.
Und ein Eddie Kingston kommt aber auch mehr über die Jagd und den Verlust als über quasi den Besitz.
Ja, richtig.
Einem Eddie Kingston willst du dabei zugucken, wie er was versucht, scheitert oder wenn er es dann schafft, wie er damit umgeht, dass er es geschafft hat.
Ja, absolut.
Und der hat ja auch schon bei AEW wieder neue Projekte, sag ich mal, neue Fäden. Und dass du dann, und ich bin froh, dass er jetzt hoffentlich komplett von ROH verschwindet, weil dass er den Titel gewonnen hatte, war richtig, war auch gut gegen Claudio, aber so die Triple Crown geschenkt, aber es war prinzipiell nur für ROH betrachtet kein guter Run. Und,
nee.
Und wir reden hier vom ROH-Title und nicht vom Multiverse-Title. Wäre es der Multiverse-Title gewesen, hätte ich gesagt, ey, wunderbar, super, gerne. Aber so, nee. Und deswegen, gut, dass er davon wegkommt, weil Mark Briscoe wirst du mehr bei ROH als bei AEW sehen. Klar, der ist jetzt beim Pay-Per-View, aber ja, auch in einem Multi-Man-Match, alles
aber gut. Auch nur aufgrund dieser Story quasi geschuldet und so ein bisschen diesen Drumherum halt.
Genau, das vorher war.
Genau, weil das vorher war. Ich glaube, wenn das vorbei... Also Mark Briscoe ist jetzt auch der perfekte Champion, um quasi diese Trennung zu machen, weil kein Mensch ist halt mehr ROH als Mark Briscoe.
Ja, und sein Bruder, Gott habe ihn selig.
Genau.
Über ein Jahr schon, ey, verrückt.
Krass, ne? Es ist wie die Zeit einfach fliegt.
Und, ja, aber zum Match weiter, wie gesagt, Mark hat irgendwann geblutet, sie haben sich gegeben, geballert und draußen und Eddie wurde auch mal, hat auch nochmal Mark Briscoes Family Hallo gesagt.
Ja.
Und, die haben sich, aber alles respektvoll, muss man sagen. Der eine wollte gewinnen, der andere wollte einfach nicht verlieren. Und der nicht verlieren wollte, war, der nicht verlieren wollte, war halt war halt Eddie Kingston.
Ja.
Und, ja, Jay Driller on Apron Versuch, was es da nicht alles gab. Also, die haben halt alles rausgeholt. Und das war, was das Match so gut gemacht hat.
Ja, ich habe einen kleinen Punkt, der mich ein bisschen stört.
Ich bin gespannt.
Und zwar hat ja Eddie Kingston im Vorfeld quasi gesagt, ja, hier, Mark Briscoe, du hast gesagt, du willst den alten Eddie Kingston, nicht hier diesen fairen Sportsgeist Eddie Kingston, sondern du willst den alten Eddie Kingston, der Leuten irgendwie, keine Ahnung, straight auf den Nasenknochen schlägt, der den Leuten in die Augen piekst und sowas halt, der das Arschloch Eddie Kingston ist und sowas. Du willst halt diesen Eddie Kingston. Und du hast gerade schon gesagt, das Match war fair. Da hat mir so ein bisschen dieses dann gefehlt, was sie vorher angepriesen haben, was halt so ein bisschen kommen sollte. Das hat mir so ein kleines Stück weit gefehlt. Dass es da so ein bisschen so diese Intensität, diese Aggressivität, so ein bisschen das Bösere von Eddie Kingston halt, was so ein bisschen vorher gefordert worden ist, auch von Mark Briscoe gefordert ist, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber abseits davon war es trotzdem ein gutes Match.
Komplett.
Und man hat es gut geworkt und es war einfach ein schöner, dass Mark Briscoe dann gewonnen hat. Also man konnte sich nicht mal, auch wenn wir alle Eddie Kingston lieben, aber man konnte sich nicht mal schlecht fühlen für Eddie Kingston, wo man sich einfach so sehr für Mark Briscoe gefreut hat, weil es einfach so ein Feel-Good-Moment war, auch wo dann am Ende alle reinkamen, also dann ein Teil vom Ring of Honor-Roster, also vor allem die Leute, die dann halt mit Mark Briscoe gut befreundet sind. Seine
Taven, die Family. Genau.
Seine Eltern, Papa Briscoe, der verdammt alt geworden ist.
Kinder von Jay.
Genau, die Kinder von Jay, seine Kinder auch. Wobei ich glaube, die meisten waren von Jay. Ich glaube, Jay hatte mehr Kinder, ja, ne? Ja. Dann die Töchter auf jeden Fall waren von Jay. Also seine Kinder und seine Nichten und Neffen, alle da so, alle zusammen rein. Dann haben sie ihn alle nochmal in die Luft gehoben, also das Kingdom dann vor allem. Das war einfach nochmal so ein schöner Feel-Good-Abschluss einfach für die Show, fand ich. Also, oder dieser Titelgewinn generell dann halt war. Und deswegen hat man sich auch gar nicht so schlecht für Eddie gefunden, weil das Positive an Eddies Niederlage war halt der Sieg von Mark Briscoe.
Und sie haben, er hat sich gefreut, er hat ihn umarmt, er hat ihn gefeiert. Und du, Eddie macht jetzt sein Ding bei AW weiter. Mal gucken, was nach dem nach Dynasty kommt. Da gibt's ja dieses Six-Man-Match mit Black treffen auf Briscoe, Adam Copeland und Eddie.
Genau. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und was glaubst du denn? Was könnte denn, also Mark Briscoe wird dann wahrscheinlich ja nach Dynasty auch eher mehr Ring of Honor sein und vielleicht nicht mehr so viel AEW, denke ich. Was glaubst du denn, was passiert mit Eddie Kingston? Also ich denke, Eddie Kingston wird bei Ring of Honor dann komplett raus sein.
Hundertprozentig.
Und aber was passiert mit AEW? Er hat ja, muss ja noch den Strong Title jetzt an irgendwann verlieren.
Den Gabe Kidd, genau, das werden sie. Da gibt's ja jetzt am Wochenende das komische Gorilla Blablabla Match.
Genau.
Mit irgendwelchen Mystery-Leuten. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann bei entweder bei der Golden Week das macht in Japan oder bis Forbidden Door wartet und da dann den Titel wechselt. Also der wird, sagen wir, in den nächsten 8 Wochen auch den Strong-Title verlieren.
Aber es war gucken, ob es Gabe Kidd wird, weil da wird er jetzt, quasi Shinko gefordert.
Stimmt.
Um den Never Open. Also nicht, dass New Japan das jemals einfach davon abgehalten hätte, dass Leute um 2 Titel in relativ kurzer Zeit antreten. So ist es ja jetzt nicht, ne?
Welchen Amerikaner können wir jetzt gerade noch in New Japan bringen? Riddle ist da. Ja. Nick Nemeth ist da. Boah, weiß ich nicht. Also, da kann man ja gucken, was man macht. Und, aber was er bei AEW macht, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich wüsste es jetzt gerade auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es weiter gegen das House of Black geht, weil ich denke mal, dass die wahrscheinlich dann mit Adam Copeland weiterfäden.
Definitiv. Ich kann mir vorstellen,
vielleicht nochmal Okada?
Okada vielleicht nochmal. Ja, genau, vielleicht noch gegen die Bucks, also gegen die Elite irgendwie. Mhm. Vielleicht gegen Christian?
Ja.
Irgendwie ohne Titel schwierig, aber ein Eddie Kingston findet für alles einen Grund.
Was ich eine gute Fehde finden würde, ich glaube aber nicht, dass sie passiert, wäre ein Face Eddie Kingston gegen den Heel Adam Page.
Oh ja.
Ich glaube aber nicht, dass du das jetzt, also Adam Page ist sowieso im Moment erstmal raus, aber der wird ja dann als Ziel wiederkommen.
Genau.
Höchstwahrscheinlich, das könnte ich mir vorstellen, das würde ja dann auch wieder mit dem Bugs eigentlich nicht, weil die packen sie jetzt nicht mehr zusammen, aber ich glaube nicht, dass das sofort passieren wird, aber das würde ich gerne sehen, glaube ich. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch gerade gar nicht so viel.
Aber ich sag mal so, Kingston ist auch jemand, da musst du nicht viel wissen. Sobald ihn einer blöd anguckt, hat sich das von alleine erledigt.
Ist richtig, ja.
Also, weißt du, das ist ja...
Also, so komplex wie Eddie Kingston manchmal ist, oder meistens ist, so ist er eigentlich auch einfach gestrickt. Was solche Sachen angeht. Wie du schon sagst, da musst du ihn einer schief angucken und zack, hast du halt dein nächstes Programm, was dann halt awesome wird.
Ne, da muss ihn einer angucken und dann ist cool. Also, weiß nicht, wenn du dieses Jahr nochmal das Owen Hart Classic bringst, vielleicht da nochmal reinwerfen.
Ja, stimmt.
Und du, wie gesagt, Eddie Kingston ist der Letzte, wo ich mir Sorgen mache, dass man kein Programm findet.
Das ist richtig.
Zur Not redet der einmal, sagt, was soll die Scheiß vorblenden bei Collision? Du findest die cool, ich find die Scheiß, wir haben einen Match, Punkt. Also...
Ja, ist richtig.
Gib mir nochmal Shibata gegen Kingston. Also.
Ja.
Ne? Wobei Shibata muss jetzt erstmal gegen Engine Gogo kämpfen.
Stimmt.
Und Jericho Carrion.
Lass bitte Eddie Kingston von Chris Jericho weg.
Du so Electric Shark Cage Match hatten wir lange nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja,
gut, naja. Nee. Aber okay. Abschließend.
Ja.
Wie bewertest du die Show? Bei Cage Match hat diese Show eine 7,86.
Es fällt mir da ein bisschen schwer, bei so einer Wertung mitzugehen.
Ich bin eher bei 7.
Ja.
6,5 bis 7. Sagen wir 7.
Ja, weil... Also es war jetzt keine komplett schlechte Show. Es war aber auch bei weitem nicht die beste Show des Wochenendes. So fair müssen wir sein.
Ich fand sie gut, aber... Der Fight of Honor.
Punkt. Genau. Weg. Genau.
World Six-Man Tag Title. Weg.
Ja.
World Tag Team Title Match. In der Form. Weg.
Genau, also mir ist halt, die Sache ist halt die, wir haben gerade am Anfang über Sachen gesprochen, die nicht so gut waren, oder also TV-Title-Match war gut, das Six-Woman-Match war auch nicht schlecht, dann haben wir gesagt, World-Title-Title-Match war in Ordnung, dann das Women's-TV-Title-Match war super, dann Six-Man-Fight was auch noch mal Quatsch, und dann hat sie wieder zwei gute Matches, also, und aber wenn du halt, ich sag mal, eins, zwei, drei Matches auf der Karte hattest, die schon nicht gut waren, dann fällt es mir halt schwer, schon irgendwie über eine 7er-Wertung rauszugehen.
Nur deswegen sage ich 6,5 bis 7. 6,5 fände ich ein bisschen unfair, weil die Sachen, die gut waren, waren gut.
Die waren gut.
Dann bleibe ich am Ende bei 7, maximal 7,5. Aber eine 8 sehe ich da halt nicht.
Nee, also,
Dafür waren es Sachen, die mich zu aktiv gestört haben.
Ja, also allein der Fight River of Honor, der war halt unterirdisch, deswegen kannst du halt schon mal keine 8 Punkte geben.
Nein, und auf Grundlage dessen bin ich auch bei 7,5. Es war für mich, ich weiß von vielen, das war für sie die beste Mania-Show.
Nee, also, war ja so, für mich auf gar keinen, also für mich war die Show ganz klar im Mittelfeld. Also nicht komplett schlecht oder schlecht an für sich nicht, aber jetzt auch keine herausragende Show. Sie war halt solide. Es war okay, also solide bis gut.
Genau.
Da würde ich dann auch am Ende bei 7 Punkten sein. Ich würde nicht auf 0,5 gehen, aber ich würde auf 7 gehen. Und da gab es aber für mich tatsächlich mehrere Shows oder genug Shows, die an dem Wochenende tatsächlich besser waren. Klar, es ist halt Ring of Honor, das AEW, die haben unbedingt nicht auch den Approach, die beste Show dieses Wochenendes zu sein. Nee. Wobei es ist die Supercard of Honor, also irgendwie hat man ja schon gewisse Erwartungen. Aber wie gesagt, es war für mich definitiv nicht die beste Show des Wochenendes. Für mich im klaren Mittelfeld tatsächlich. Aber du, wenn wir im Mittelfeld eine Show haben, die 7 Punkte wert ist oder 7 bis 7,5, dann weißt du ja schon, was es für ein Wochenende erwartet hat. Also von daher, ja.
Ja.
Und das ist doch ein netter Abschluss. Ich würde sagen, dann beenden wir damit auch diese Aufnahme. Außer du möchtest mal ganz unbedingt noch irgendwas, oder nicht unbedingt, sondern auch nur gerne so, irgendwas noch droppen, noch irgendwas, irgendeine Hindsight-Note oder sowas, die du gerne zu diesem Pay-Per-View noch loswerden willst, dann darfst du das jetzt sehr gerne tun.
Nö.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch allen, die zugehört haben, bedanke mich bei dir, dass es noch heute so kurzfristig geklappt hat, und ihr werdet uns im Laufe dieser und nächste Woche auf jeden Fall, eher nächste Woche dann, also diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, dann noch diese Woche, werdet ihr uns noch hören mit unseren restlichen Mania-Reviews. Du und Marcel, ihr spricht morgen über die WWE-Shows.
Yes.
Und Ende der Woche werden wir unsere Aufzeichnung machen über das Independent Wrestling Wochenende am Mania Wochenende.
Mit Sebastian, der 20 Shows gesehen hat.
Du, sag ich dir gleich noch was nach der Aufnahme zu. Aber was, das ist nichts Böses. Das, so sollte das jetzt nicht sein. Und genau, da hört ihr unsere große Aufnahme dann zum großen Abschluss des WrestleMania Wochenendes. Und ich würde sagen, macht's bis dahin gut. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören hier im CC.
Tschüss.